Lieber weniger atmen, dafür keine Schmerzen.
Herzlich willkommen zu Fast Track Folge 83. Mein Name ist Sebastian, bei mir ist wie immer der Andi und heute sogar live und in Farbe.
Live und in Farbe aus Stuttgart dieses Mal.
Warum sind wir in Stuttgart? Hier läuft der erste TNCC-Kurs. Wir haben ja immer wieder schon mal von dem ganzen Prozess, wie es dazu kam und so weiter, berichtet. Und jetzt ist es endlich soweit.
Es ist endlich soweit und wir sind mittendrin quasi. Wie da eine Dozent schon gesagt hat, wir schreiben Geschichte.
Und ich glaube, damit er nicht immer nur die Eindrücke von uns bekommt, spielen wir als erstes mal ein paar Impressionen der anderen Teilnehmenden ein. Wir haben mal ein paar Originaltöne für euch.
Wir sind jetzt gerade live am TNCC, nach dem ersten Tag vom TNCC-Kurs. Und wir holen uns als gute Radiomoderatoren, holen uns jetzt ein paar Originalstimmen und Feedbacks von Teilnehmenden. Carsten, wie fandest du den Kurs bis jetzt?
Also mir hat es super bis jetzt Spaß gemacht. Es ist eine super Kombination aus Praxis und Theorie, der Theorie-Teile. Und dann sind wir mal mit der Praxis gewesen. Und wir haben ein super erfahrenes Dozententeam hier. Und die machen das wirklich sehr, sehr gut, sind sehr positiv unterwegs und bauen einen richtig auch auf dem Weg in diesem Trauma-Care-Prozess. Also ich bin da ganz begeistert.
Und Cindy, wie ging es dir bis jetzt so?
Ich fand den ersten Tag sehr spannend. Die Struktur, die es TNCC vorgibt, hilft mir höchstwahrscheinlich im Alltag auch noch weiter. Vor allem hört es nicht nach dem ABCDE auf, sondern wir gehen weiter bis J. Und dann folgt noch die Head-to-Toe-Untersuchung. Und das ist sicher was ich für den Alltag unbedingt werde mitnehmen.
Paul, du bist extra aus den Niederlanden angereist als Dozent vom ersten TNCC-Kurs in Deutschland. Tag 1 haben wir jetzt, wie ich finde, erfolgreich hinter uns gebracht. Wie waren deine Eindrücke von der anderen Seite?
Von der anderen Seite, ich muss mich nachdenken, wenn ich Deutsch rede. Mein Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also das geht mir nicht ganz gut ab. Manchmal besser als anderes Mal. Aber hier ganz enthusiast, auch für den Kurs. Und es freut mich, um hier zu sein. Und wie es organisiert ist, alles prima organisiert. Das macht ja gut. Hab ihn gut gemacht.
Danke. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus TNCC, deswegen haben wir noch ein paar andere Sachen.
Genau. Einmal möchten wir auf den ISEM hinweisen, der International Congress of Emergency Medicine, der zum ersten Mal nach Deutschland kommt, findet in Hamburg vom 9. bis 13. Juni statt. Wäre schön, wenn wir da einige von euch sehen. Und dann vielleicht doch wieder TNCC. Der nächste TNCC-Kurs hier findet am 9. und 10. Juli statt. Da gibt es auch noch freie Plätze, also da könnt ihr euch unbedingt noch anmelden.
Also unbedingt empfehlenswert, würde ich sagen, bis dahin. Noch haben wir die Prüfung nicht geschafft, aber bis jetzt sieht es gut aus, würde ich sagen.
Gut, kommen wir zum Interview. Du hast Marc Weingart interviewt und diesmal geht es nur sehr bedingt eigentlich um wirklich harte medizinische Fakten, sondern mehr um Mythen und was eigentlich genau dahinter steckt. Also spannendes Interview, hört es euch an.
Ja, eigentlich schon auf Fakten. Also es geht um Mythen und inwieweit die wirklich wahr sind oder nicht und was davon wirklich belegbar ist.
Okay, ich entschuldige mich für meine etwas vage Formulierung. Vielleicht liegt es daran, dass der Tag sehr gut, aber auch anstrengend war.
Genau, und weil er so anstrengend war, beenden wir das jetzt hier. Viel Spaß beim Interview. Heute haben wir ein bisschen ein anderes Thema mal. Wir möchten euch heute mal ein Buch vorstellen. Und zwar das Buch 101 Rettungsdienst Perlen. Das ist eigentlich ein Buch über Leitsprüche, Aberglauben, Mythen im Rettungsdienst. Rettungsdienst ist eigentlich nicht so das primäre Thema von uns. Wir sind eigentlich Notfall, also klinisch. Aber es gibt doch überraschend viele Überschneidungen, habe ich gemerkt, so beim Lesen. Also viele, viele Dinge sich doch sehr ähneln. Dazu haben wir heute den Autor des Buchs eingeladen. Marc Weinert. Herzlich willkommen, Marc. Willkommen bei Fast Track.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Andreas.
Möchtest du dich vielleicht zu Beginn mal selbst kurz vorstellen?
Ja, klar. Mein Name ist Dr. Marc Weinert. Ich bin vom Hintergrund her Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und fahre auch viel Notarzt und bin das Ganze schon so ein Weilchen. Also ich bin ein Arzt aus dem letzten Jahrtausend und darf mich zu den alten weißen Männern zählen und habe in dem Zuge relativ viel Sprüche gehört und gesammelt. Und irgendwann habe ich auch mal gedacht, so da könnte man vielleicht auch mal ein Buch draus machen. Da waren es aber nicht genügend Sprüche für. Und da habe ich dann noch andere Anästhesisten, Notfallmediziner gefragt und gesammelt. Und so kam es letztendlich zu diesem Buch.
Mhm, spannend, spannend. Und wie bist du ausgerechnet auf die Idee gekommen? Also die Idee, Sprüche zusammen, so Aphorismen, kann man sagen?
Ja, ich sollte ursprünglich Rettungsdienst Aphorismen heißen. Und ich habe dann aber mehrfach Pörtler im Saal gehabt und habe sie gefragt, was sie so von dem Titel halten. Und nachdem ich dreimal als Antwort bekommen habe, was ist ein Aphorismus, habe ich gedacht, ist das vielleicht nicht der richtige Titel. Aber es ist letztendlich genau das, was du sagst. Für mich ist ein Aphorismus ein Spruch, der eine tiefere Weisheit irgendwie einigermaßen elegant kurz zusammenfasst. Und eine Idee, die einen so als so ein bisschen zum Nachdenken anregt oder als Sprungbrett für eigenes Denken ist. Und so war das auch, dass ich halt, jeder von uns kennt das, dass es so Sprüche gibt, die man immer weitergibt, weil man die so oft gehört hat und die halt auch was zusammenfassen, wo man denkt, da ist irgendwas Wahres dran. Und das hilft einem, Dinge zu merken oder es hilft einem auch, Dinge weiterzugeben. Und so bin ich drauf gekommen. Und das ist tatsächlich das zweite Buch in der Reihe. Also es gibt auch 101 Anästhesieperlen. Und tatsächlich gibt es noch ein drittes, an dem ich gerade schreibe. Das sind die Intensivmedizinperlen.
Ah, okay. Ja.
Aber die sind natürlich nicht alle von mir. Ja. Also ich würde, das wäre ziemlich Hybris zu behaupten, ich wüsste das alles, sondern ich habe halt viele, viele andere gefragt und habe im Internet gesucht und gefragt.
Es sind ja ganz viele so ganz allgemeine Sprüche, würde ich jetzt sagen, vielleicht schon über Generationen überliefert.
Ja, und auch Sprüche, die ich halt früher gehört habe, als ich angefangen habe.
Ja. Ich habe so ein paar Sprüche rausgesucht von den 101 Sprüchen. Es ist ja ein wilder Mix aus jetzt wirklich fachlich ganz konkreten Leitsätzen und eher humorvollen Sachen, was ja an unserem Podcast sehr entgegenkommt. Wir sind ja auch nicht immer so ganz ernst. Und als ersten Spruch habe ich mal den Spruch rausgesucht, den sicher jeder kennt, der irgendwann mal in der Notfallmedizin gearbeitet hat. Der Mond ist voll, die Notaufnahme auch. Oder es ist der Vollmond, das Universum hat beschlossen, uns heute danach zu testen.
Ja.
Was ist da dran?
Ja, erstaunlicherweise ist das also der Spruch in dem Buch, an dem wirklich tatsächlich gar nichts dran ist. Ich habe den natürlich auch gehört und gerade so oder auch ein Dienst verschreien, so heute ist besonders ruhig. Das sind so Dinge, wo sich allen die Haare aufstellen, sagen, oh, warum hast du das gemacht? Du hast es gejinxt, das muss doch nicht sein, ja, und jetzt hast du es gesagt. Und tatsächlich haben das Leute untersucht und haben, es gibt mehrere große Studien dazu, die geguckt haben, wie schaut's aus mit Aufnahmen in der Notaufnahme im Vergleich zur Mondphase. Und die haben teilweise über 100.000 Patienten, die in die Notaufnahme gekommen sind, zugeordnet zu, wie stand der Mond in der Zeit. Und statistisch bleibt da nichts mehr übrig. Also es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob Vollmond ist oder nicht. Es kommen deshalb nicht mehr Patienten in die Notaufnahme. Es kann sein, dass an einem Tag, wo Vollmond ist, mehr Patienten kommen. Das hat aber nichts mit dem Mond zu tun. Und genauso haben man das dann untersucht, wie es ist mit psychiatrischen Krisen, also Vorstellungen in psychiatrischen Ambulanzen. Gibt es auch keinen Zusammenhang mit der Mondphase und gibt auch keinen Zusammenhang mit Geburten. Also das Gleiche gilt ja auch für den Kreissaal. Mhm. Da sagte man früher so, ja, heute ist Vollmond und so, und dann kommen die Kinder. Nee, die Kinder kommen, wenn es Zeit ist, und das hat aber nichts mit dem Mond zu tun.
Ich höre quasi schon den Aufschrei und die Kommentare, die widersprechen.
Ja, sehr schön. Das ist sehr gut. Je mehr Kommentare, desto besser. Aber die Studien sind richtig, also richtig groß. Und es gab sogar mal eine Studie, die geguckt hat, wie schaut es denn aus, wenn wir es sozusagen, wenn wir es verschreien. Und da musste eine Schicht immer sagen, heute wird's ruhig. Und die andere durfte diesen Satz nicht sagen. Das war die einzige Intervention. Und auch da gibt's keinen Unterschied.
Ja, das kenne ich natürlich auch so eins zu eins von uns, dass jeder Anfänger lernt es relativ schnell. Wenn man das sagt, dann bricht die Hölle los und man wird gesteinigt.
Genau.
Ja, da ist tatsächlich auch nichts dran. Okay. Vielleicht noch zu ein bisschen ernsteren Thema. Du hast noch geschrieben, wenn ein Notfallpatient dir sagt, dass er das Gefühl hat, sterben zu müssen, dann gebe ich zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass es stimmen könnte.
Ja. Das ist tatsächlich, also ich bin ein großer Fan davon, von klinischem Blick, von klinischer Untersuchung, vom ersten Eindruck, der sich dann halt auch in manchen Scores widerspiegelt, was weiß ich, pädiatrisches Untersuchungsdreieck zum Beispiel, oder so der allererste Blick, den man auf jemand wirft, und je mehr Erfahrung man hat, desto mehr trifft er dann zu im Sinne von, der ist wirklich krank, oder der ist, dem tut vielleicht was weh oder der ist beeinträchtigt, aber der ist nicht akut lebensgefährdet. Aber wenn ein Patient kommt und sagt so, ich habe, also und man merkt es und er sagt, ich habe Angst, dass ich gleich sterben muss und Schmerzen und kaltschweißig, und dann ist das häufig so, dass der wirklich ein ernstes Problem hat. Und es ist auch untersucht im Sinne von, das ist fast ein diagnostisches Kriterium, ist für eine Aortendissektion oder für einen massiven Vorderwandinfarkt. Also die Menschen, die ja da tatsächlich akut mit dem Leben bedroht sind, die spüren das. Das ist, das nennt sich im Englischen Sign of Impending Doom. Ja. Und das ist auch nachvollziehbar. Vor allen Dingen auch, wenn man das mal gesehen hat. Du siehst ja auch sehr viele Patienten, wenn die reinkommen und du siehst den ersten Blick und denkst, ach du Scheiße. Ja. Das ist so ein Beispiel dafür.
Also, dass die Todesangst vom Patienten, die der Patient äußert, tatsächlich für uns relevant sein sollte.
Ja. Auf alle Fälle. Natürlich gibt es auch Menschen, die eine Panikattacke haben, die haben auch Angst. Mhm. Und die sind jetzt akut, nicht akut mit dem Leben bedroht, aber es schadet ja nichts, einen Patienten mit einer Panikattacke erstmal ernst zu nehmen. Mhm. Und schlimmer wäre es andersrum, wenn man sagt, jetzt stellen Sie sich nicht so an, und 10 Minuten reißt da ein daumendickes Gefäß.
Ja, ja, klar. Also gerade mit der Panikattacke ist es, sieht man jetzt, wenn wir jetzt reagieren, ja ganz oft. Und ich finde immer, wenn ein Patient mit Panikattacke kommt, der meistens dann stellt sich vor mit akuter Dyspnoe, und bis ich, dann muss ich erstmal ausschließen, ist es in irgendeinem anderen Grund für die Dyspnoe, und wenn ich alles ausgeschlossen habe, dann kann ich ja von der Panikattacke ausgehen. Also ich nehme den auch erstmal ernst in dem Moment.
Ja, da habe ich auch, da habe ich tatsächlich, jetzt wo du das gerade sagst, mit akuter Luftnot, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, ich habe gerne Thementage im Rettungsdienst. Also wo über einen Melder viermal die gleiche Meldung kommt. Bei 4 verschiedenen Patienten hintereinander. Und ich hatte einen Thementag Luftnot. Mhm. Und das erste war eine Hyperventilationstetanie. Und beim 17-jährigen Mädel. Und das zweite war Luftnot und eine Hyperventilationstetanie bei einer jungen Frau. Und das dritte Mal im Melder, und so wirst du ja geprimed auf sowas, kam Luftnot. Und dann fahren wir dahin, und dann macht eine Frau die Tür auf, die ist auch jung, 40 ungefähr, also Verhältnis zu mir, jung. Und sagt, ja, ich krieg so schlecht Luft. Und wir sind halt geprimed auf Luftnot, Hyperventilation. Wir so, ja, okay, gut. Aber die sah schon so in diesem Sinne aus, sie hatte Todesangst. Und greift sich auch an die Brust und sagt, ich krieg so schlecht Luft. Und da gehen wir jetzt so Differentialdiagnose durch den Kopf. Junge Frau, Luftnot, könnte auch eine Lungenembolie sein. Setzen sich erstmal hin und haben dann das gemacht, was man braverweise macht. Man legt einen Zugang, man etabliert Basismonitoring, und als wir das EKG geklebt haben, gucken wir drauf und du siehst es schon in der Brustwandableitung, massiv Hebungen über ganzen Vorderwand, so richtiges Tombstone, richtig hoch. Und wir so, okay, ja, ja, können sehr gut nachvollziehen, dass sie Luftnot haben. Und ich, sag meinem Rettungsassistenten damals, sag, ja, zieh mir bitte das Übliche auf für einen Herzinfarkt. Und weil sie im Stuhl in der Küche saß, geht er ins andere Zimmer, weil da mehr Platz war, um den Koffer auszubreiten. Und in dem Moment, wo er aus dem Zimmer rausgeht, also wir kleben ihr schon Paddles, wie er aus dem Zimmer rausgeht, ist Rhythmuswechsel und sie flimmert.
Ui, okay.
Ja. Und ich habe dann gesagt, es tut jetzt mal kurz weh, und habe sie das also erste Mal geschockt, sozusagen, während sie runtergesunken ist. Und wir haben es geschafft, dass sie tatsächlich nie bewusstlos geworden ist. Und haben sie dann, da hat dann sehr schnell wieder einen Sinusrhythmus gehabt und in die Klinik gefahren und bin dann beim Herzkatheter dabei geblieben, weil ich das unbedingt sehen wollte. Und der Kardiologe hat mir das nicht so richtig geglaubt. Und wir hatten auch leider keinen Ausdruck davon, weil in so einem Moment spinnt der Drucker halt gerne mal.
Ja, ja.
Und dann hatten wir den Ausdruck nicht. Und dass es alles elektronisch war, wie heutzutage, gab es eben auch nicht. Und er stellt das Erste dar und sieht alles ganz super glatt aus, wie man sich so vorstellt von einem 40-jährigen Herzen. Und er guckt mich an und ich denke so, verdammt, sie hat geflimmt, ich habe das gesehen. Ja? Und dann ist der Zweite, geht er in die zweite Koronare rein und stellt das dar. Und dann hat sie eine 6 cm LAD-Dissektion. Hat deshalb ein 8 cm Stent bekommen.
Ja.
Das war so eine Situation, wo die hatte Todesangst. Ja. Und die hatte die völlig zurecht.
Ja, ja, in dem Fall, klar. Ja, sehr spannendes Beispiel. Das bringt mich gerade zur nächsten Frage wieder. Ist ja auch ein Thema bei dir. Der erste klinische Eindruck, haben wir jetzt mal kurz drüber geredet. Ich finde es gerade so in der Notfallpflege extremst wichtig, der erste Eindruck. Wenn ich so ins Wartezimmer gucke, habe 10 Leute drin sitzen, dann muss ich ja gucken, habe ich ja schon so ein bisschen den Überblick und versuche rauszufinden, wer ist jetzt wirklich, wirklich krank. Und meistens kann man die ja, mit ein bisschen Erfahrung kann man die schon rausfiltern, weil sie nicht die lautesten sind, und sind nur die, wo leise und grau in der Ecke sitzen meistens. Ich finde, das wird auch immer mehr also berücksichtigt. Wir haben das ja beim First Impression, beim pädiatrischen Dreieck, hast du ja schon gesagt, ist da mit drin. Wir haben jetzt auch im Schockraum so eine 5-Second-Round mit drin bei Übernahme vom Rettungsdienst. Das ist ja auch wieder erste klinische Einschätzung. Aber gibt es dazu auch Zahlen, wie verlässlich das wirklich ist?
Also es gibt Zahlen für den klinischen Eindruck auf der Intensivstation. Da ist eine erfahrene Pflegekraft, eine erfahrene Intensivpflegekraft und ein erfahrener Intensivmediziner dem Apache 2-Score überlegen. Also wenn die sagen, wie hoch ist die Mortalität in den nächsten 30 Tagen? Und du fragst die, wenn die den angucken und die sagen, ja, das ist also ist nicht gut, ja, dann haben die eine höhere Prädiktibilität als ein Apache 2-Score.
Ja.
Und wie es für die 5-Second-Round aussieht, weiß ich es nicht aus dem Kopf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die klinische Erfahrung dort auch einen großen Einfluss hat. Weil wir nehmen ja so viel auf, was sich nicht in einem Labor oder in einem Monitoring-Wert niederspiegelt. Und gerade junge Menschen können ganz, ganz lange kompensieren, was sich noch nicht in Laborwerten oder in Messwerten äußert, aber die können schon sehr schlecht sein. Und das ist was man dann sieht, was aber nirgendwo steht, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich erinnere mich, Beispiel dafür, ein junger Mann, dem eine Betonplatte auf die Beine gefallen war an der Baustelle und der eine Open Book Ring Beckenfraktur hatte. Mhm. Und der hatte außer dieser Beckenring, außer der Beckenringfraktur hatte er sonst nichts und kam stabil mit einer Frequenz von 110 und einem Blutdruck von 120 in den OP und einer Sättigung von 98. Da würde man jetzt sagen, gut, der hat Schmerzen, aber der ist ja stabil.
Ja.
Aber der war nur so lange stabil, bis er keine endogenen Katecholamine mehr hatte von der Einleitung.
Okay, und dann ist er runtergerauscht.
Ja, weil der schon massiv geblutet hat.
Ja.
Aber er selber halt das noch kompensieren konnte. Durch Schlagvolumen, durch Vasokonstriktion, durch die Katecholamine. Alles. Der hat das auch überlebt, aber das hat sich dann sozusagen demaskiert. Und wenn man die Werte angeschaut hätte, hätte man sagen können, der ist ja voll stabil. Aber wenn man den angeschaut hat, dann gesehen, der ist nicht in Ordnung.
Ja.
Also der hat geschwitzt, der hatte dieses Gesicht, mir geht's nicht gut, zu Recht. Und ja, und das ist was man halt nicht am Monitor sieht, aber mit Erfahrung.
Was auch schwierig, also finde ich jetzt gerade für Studierende, wenn wir ja die Notfallausbildung machen, finde ich das schwierig zu erklären. Also manchmal nicht so richtig greifbar, oder?
Das ist es so. Also und wir nehmen ja so viel wahr, was also wir nehmen pro Sekunde ungefähr 11 Millionen Sinneseindrücke wahr. Mhm. Und die kommen 80% ungefähr über die Augen und der Rest über Geruch, Temperatur, Gehör. Und es geht alles, wird alles über die Nerven über den Hirnstamm gefiltert, dann geht's ins limbische System und das limbische System sortiert schon mal, ist da jetzt irgendwas relevant für uns. Relevant heißt neu, interessant, gefährlich.
Ja.
Und nur die Dinge, die für uns als irgendwie neu oder relevant kommen, die kommen vorne im Frontalhirn an und das sind dann nochmal so ungefähr 40. Also aus den 11 Millionen Sinneseindrücken werden uns ungefähr 40 bewusst. Wir haben aber alles gesehen.
Mhm.
Und wenn wir sozusagen so ein Gefühl kriegen, dem geht's nicht gut, dann liegt das daran, dass sozusagen das präverbal, das limbische System sagt so, ich habe was gesenst, dass es dem nicht gut geht. Das ist aber vielleicht noch nicht ein Alarm, der leuchtet.
Ja.
Aber das ist so ein Gesamteindruck von all dem, was ich die ganze Zeit aufnehme. Es ist ja 11 Millionen Eindrücke pro Sekunde. Und Dinge, die man halt noch nicht so richtig in Worte fassen kann, die aber da sind. Und das ist das, was eben, wenn man das dann lernt, auf sowas zu hören, das ist das, was man Erfahrung nennt.
Ja. Das erinnert mich an eine Kollegin, die schon schon 30 Jahre auf Notfall arbeitet, aber keine Fachausbildung hat. Aber wenn sie sagt, dem Patient geht's schlecht oder sie hat ein schlechtes Gefühl, dann kann sie zwar nicht genau benennen, was das Problem ist, aber sie muss es unbedingt immer ernst nehmen, weil das ist wahrscheinlich dann ein Schockraum.
Ganz genau so.
Ja.
Und wenn ein junger Arzt nicht auf eine Pflegekraft hört, die sagt, der gefällt mir nicht, es ist so einer der größten Fehler, die man machen kann am Anfang.
Ja. Ein spannendes Thema. Die Anzahl der Tattoos steht in umgekehrter Relation zum benötigten Schmerzmittel. Gibt es noch so als Spruch? Ich kann das nicht ganz so, also nicht im Sinn von Schmerzmitteln, aber im Sinn von Nadel verbiegen, dass je mehr Tattoos, umso mehr Angst und Panik, wenn ich jetzt mit in Zugang komme.
Ja, also das auch wichtig, dass also mit Schmerzmittel, das stimmt nicht. Das ist untersucht. Es ist unabhängig davon, wie viel Tattoos jemand hat, wie viel Schmerzmittel er braucht und auch unabhängig, welches Schmerzmittel. Mit Nadelphobien, das kenne ich so wie du auch. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass Menschen, die viele Tattoos haben, eher eine Nadelphobie haben und habe mich darüber gewundert und habe auch da geguckt, ob es da Evidenz gibt. Und die Studien, die es zurzeit gibt, sagen, dass es keinen Unterschied macht. Jetzt weißt du und ich, wir beide kennen, haben den Eindruck so, dass wir Menschen sehen, die viele Tätowierungen haben und sagen, oh ja, Nadeln, das ist nicht so für mich. Und dann fragt man sich, wieso?
Ja.
Wieso ist das so? Und der Hintergrund und weshalb das wahrscheinlich auch in einer Studie nicht nachweisbar ist, ist, dass das damit zusammenhängt, wie die Tätowierung währenddessen erlebt wird. Weil die ist ja schmerzhaft. Und es wird aber von den ganz unterschiedlich erlebt. Und manche finden sozusagen, während sie die Tätowierung bekommen, finden es gut. Und es ist ein freudiges Erlebnis. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es danach eine Nadelphobie gibt, auch relativ gering. Für manche, die wollen die Tätowierung unbedingt, aber für die ist es sehr schmerzhaft und unangenehm und sie kommen aber in dem Moment nicht weg und sie wollen das auch durchziehen. Und das ist dann eher die Situation der gelernten Hilflosigkeit. Und jemand, der also sozusagen währenddessen das sehr schmerzhaft und unangenehm empfindet, der hat dann nachher auch eher eine Nadelphobie. Als jemand, der die Tätowierung währenddessen als nicht so unangenehm empfindet, sondern eher freut sich drüber, ist schön, dass das endlich funktioniert und gibt dann auch ganz unterschiedlich, je nach Stelle, wo es ist, ist ja auch extrem unterschiedlich, wie weh das tut und gibt dann auch so Dissoziationsphänomene, wo man sagt, ich habe die Tätowierung überhaupt nicht gespürt. Also das ist halt extrem unterschiedlich, wie der sozusagen die Tätowierung erlebt wird. Und deshalb ist es auch unterschiedlich, ob man danach eher eine Nadelphobie hat oder nicht.
Okay, ja. Aber nachweisbar, wirklich nachweisbar ist da nichts.
Leider nicht.
Wäre schön.
Also schön im Sinne von, dass man sagen kann, nee, ist es nicht oder ist es schon. Es ist halt, wie häufig im Leben, komplex.
Ja, subjektiv. Habe ich noch einen letzten Spruch, den ich auch sehr spannend fand, den es auch, ich glaube, interdisziplinär und auch international gibt. Wenn der Landwirt selbst den Rettungsdienst gerufen hat, geht es um Leben und Tod. Das würde ich auch sofort so unterschreiben. Aber kann man das auch belegen oder ist das auch ein Mythos?
Das kann man tatsächlich belegen. Also das ist auch untersucht worden. Und zwar relativ unabhängig, wo auf der Welt. Also da gibt es Studien aus Australien und aus USA. Da hängt es dann manchmal auch mit damit zusammen, dass halt der Weg ins Krankenhaus auch weiter ist als in Mitteleuropa. Aber auch, dass Landwirte eben seltener einen Rettungsdienst rufen, weil sie das Gefühl, also die mentale Einstellung haben, der Hof geht vor.
Ja.
Und wenn ich noch alle Gliedmaßen habe, dann arbeite ich am Hof weiter. Dann geht die Arbeit vor. Und alles andere, das hat Zeit oder das ist nicht so wichtig oder das ist so eine generelle Einstellung. Und die man Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und deren Hof das ist, gesehen hat, dass es das gibt und das ist egal, ob das jetzt Australien, Dachregion oder Amerika ist. Ja. Und wenn sie dann wirklich, also wenn sie selber einen Rettungsdienst gerufen haben, dann wissen sie, das geht jetzt nicht mehr. Und das ist weiter als, sage ich mal, bei der Stadtbevölkerung.
Ja.
Und ich habe selber ein Beispiel dafür, wo der Landwirt, der halt den Brand am Hof gelöscht hat, mit Verbrennung an der Hand nicht mitkommen wollte. Und eine Rauchgasvergiftung mit Methemoglobin, weil der Brand ist ja gelöscht und außerdem muss er jetzt noch weiterarbeiten. Und überhaupt hätte er die Feuerwehr nicht selber gerufen. Ja,
ja manchmal auch verheerend, oder? Wenn sie dann die Thoraxschmerzen noch nicht ernst nehmen und dann ins Demi lang rauszögern.
So ist es, ja. Und das gibt's auch. Also und gerade dann, wenn jemand mit Thoraxschmerzen, Landwirt mit Thoraxschmerzen, Rettungsdienst ruft, sagt, das ist auf alle Fälle ernst zu nehmen.
Das ist auch bei uns noch so mit Walk-in, weil eher, sie kommen dann eher ja selbst in die Klinik, bevor sie dann noch das Auto holen.
Ja.
Und da hieß es eigentlich bei mir auch schon von Anfang an von der Ausbildung, wenn ein Landwirt kommt, Vorsicht.
Ernst nehmen. Wobei das, also bei Trauma, zumindest so ist, die Walk-ins haben bei gleicher Traumaschwere eine höhere Überlebenschance, weil der Zeitraum kürzer ist.
Und sie schneller drin sind.
Sie sind schneller drin. Ja. Also wenn sie es selber schaffen oder wenn sie jemand selber mit einem Privatauto fährt und vorne ablädt, dann sind sie meistens schneller drin als mit dem Rettungsdienst, der ja erst alarmiert werden muss, der muss hinfahren, der muss den Patienten assessen, der macht Monitoring, vielleicht liegt da noch ein Zugang und dann muss er ihn verladen und dann muss er eine Klinik suchen und dann fährt er dahin. Im Vergleich zu jemand hat eine Stichverletzung, wird vom Kumpel ins Auto gesetzt, das Auto rast in die Notaufnahme und schmeißt ihn vorne raus. Das ist wahrscheinlich 10 bis 20 Minuten schneller. Und für penetrierende Verletzungen kann das der entscheidende Zeitpunkt sein. Also da gibt es auch Untersuchungen, dass die Walk-ins nach penetrierenden Trauma bei gleicher Verletzungsschwere sozusagen besseres Outcome haben.
Okay, spannend. Ja. Und das Risiko, dass sie einen Kreislaufstillstand machen unterwegs, ist dann im Verhältnis kleiner.
Ja, natürlich. Wobei sie den, also den hätten sie dann auch schon. Also weil sie sind ja meistens schneller in der Klinik, als der Rettungsdienst bei ihnen ist. Das heißt, wenn der Rettungsdienst zu ihnen kommt, dann hätten sie den Kreislaufstillstand vor Ort und eine Traumarea außerhalb der Klinik ist hat eine extrem geringe Überlebenschance.
Ja. Wobei ja noch, also noch geringer, wenn es im Auto unterwegs irgendwo auf der Autobahn ist, oder?
Ja, ich meine. Sicher. Und das soll auch kein das soll auch keine Anweisung sein, selber ins Auto zu steigen, wenn man schwer verletzt ist. Aber es gibt halt die Untersuchung, gerade nach Massenanfall von Verletzten.
Ja.
Da kommt ja ein großer Teil der Verletzten, kommt ohne Rettungsdienst ins Krankenhaus.
Ja, das ist ja bekannt mit dem Mann. Das ist ja unter anderem dann auch unser Problem in der Notaufnahme, dass man alles bewältigen muss, nicht nur die Angemeldeten. Gut. Zum Abschluss vielleicht noch, gibt es einen Lieblingsspruch?
Ein Lieblingsspruch?
Deswegen ein Favorit.
Lass mich mal überlegen. Ich habe, weil ich jetzt so viele gehabt habe, ich blätter mal kurz durch. Ja, und zwar tatsächlich, mein Lieblingsspruch ist immer ans ABC-Denken.
Ja.
Weil den habe ich ständig im Kopf. Und der hilft mir auch um 3 Uhr nachts, wenn ich mich mal in irgendwas gedanklich verirre, wieder zurück aufs Wesentliche zu kommen. Wenn sich der Patient verschlechtert, wieder zurück zum ABC. Ja. Die. Und dann nochmal alles durchgehen. Und genauso, wenn wir ein 10 für 10 machen, machen wir danach, also währenddessen dann so, gibt's irgendwas, hat sich was verändert bei abc.de. Bei der Übergabe im Schockraum ist es genauso. Also ich weiß nicht, welches Akronym ihr nehmt, aber auch da ist xabc.de eine gute Möglichkeit oder vor Ort oder es ist irgendwas, es ist so eine Gedankenstütze, die immer wieder bei mir ist und drin ist und hilft, sich immer wieder zu strukturieren.
Also strukturierte Ersteinschätzung.
Genau, strukturierte Ersteinschätzung. Und auf Englisch gibt es da sozusagen noch die Erweiterung, die sagt, not okay, back to ABC.
Ja, auch gut. Das ist im Prinzip das, was mir in der Notfallpflegeausbildung den Studierenden einprügeln 2 Jahre lang. Immer ABCD. Ganz genau. Bis es im Schlaf funktioniert. Und unter Stress. Und, ja. Gut. Hey Marc, vielen Dank für das Gespräch. War spannend.
Das freut mich.
Und das Buch können wir, glaube ich, empfehlen. Für alle, die sich interessieren. Es gibt noch viel mehr drin. Wir haben nur ganz kurz ein bisschen angekratzt.
Ja, danke.
In 100 Sprüchen.
Ich freue mich sehr, wenn ich Rückmeldung dazu kriege, weil es hat sowohl Spaß gemacht zu schreiben, aber es macht auch einfach Spaß, wenn jemand sagt, ja, das fand ich gut. Oder mir schicken auch Leute Fotos, wo sie es haben, auf dem Hubschrauber oder im Rettungswagen oder in der Wache. Und da freue ich mich jedes Mal drüber.
Ja, also gebt gerne Rückmeldung, ihr könnt auch bei uns kommentieren, ihr könnt es weiterleiten. Und sonst, du hast jetzt noch Nachtschicht nachher,
ja? Ja, genau. Ich arbeite fleißig klinisch, zwar nur zu 50%, aber heute habe ich Nacht auf der Intensivstation, also Präsenz auch.
Alles klar. Dann wünsche ich dir eine ruhige Nacht später und vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Dann kommen wir jetzt schon zum Ende von unserer Folge live aus dem Schwabenland. Und der Abschluss macht noch dein Sohn mit einem Witz, oder?
Ganz genau. Also alles Gute euch und bis bald.
Geht eine Frau zum Arzt, sagt die Frau zum Arzt, mein Hund hat mir ins Bein gebissen. Sagt der Arzt, haben Sie denn was drauf gemacht? Sagt die Frau, nö, hat ihm auch so geschmeckt.